Gnade und Frieden sei mit euch, von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ich grüße euch an diesem wunderschönen Sonntagmorgen hier in der Christuskirche und natürlich genauso an den Bildschirmen und sonstigen Endgeräten, wo auch immer ihr euch gerade auf Gottes großer Welt befinden mögt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist unser letzter Gottesdienst im Rahmen unseres Gemeindeprojektes, unseres Gemeindeseminars Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet. Heute, ihr seht es, geht es um außerordentliche Großzügigkeit. Wir haben dazu natürlich auch ein passendes Bibelwort, was uns durch die nächste Woche begleiten mag. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, im Kapitel 9, Vers 6, ich bin davon überzeugt, wer spärlich sät, der wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Übrigens, wusstet ihr, heute genau vor 419 Jahren, 22. März 1607, ist unser großer Kirchenliederdichter Paul Gerhardt geboren worden. Nur mal so nebenbei. Und deswegen sind wir schon beim musikalischen Teil und wollen dann gleich überleiten zu unserem ersten Lied, Sonne und Mond, Wasser und Wind. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 46 und wir singen die Strophen 1 bis 3. 46, 1 bis 3. Unsere alttestamentliche Lesung steht im 5. Buch Mose, der Gesetzeswiederholung. Im Kapitel 26 sind die Verse 1 bis 11. Das Darbringen der Erntegaben. Du wirst nun bald in das Land kommen, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbbesitz gibt. Du wirst es in Besitz nehmen und dort wohnen. Dann nimm dort von den allerersten Früchten. Du hast sie ja von dem Land geerntet, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Leg sie in einen Korb. Der Herr, dein Gott, wird einen Ort auswählen, um dort in seinem Namen gegenwärtig zu sein. Zu diesem Ort sollst du mit dem Korb kommen. Geh zu dem Priester, der dann dort sein wird. In seiner Gegenwart sollst du sagen: Heute bestätige ich vor dem Herrn, unserem Gott, dass ich in das versprochene Land gekommen bin. Der Herr hat es uns gegeben, wie er es unseren Vorfahren geschworen hatte. Der Priester wird den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, stellen. Du aber sollst ein Bekenntnis ablegen. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du sagen: Ein heimatloser Aramäer war mein Vater. Er ging nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Nur wenige waren damals mit ihm gekommen, doch sie wurden dort ein großes Volk, mächtig und zahlreich. Da behandelten die Ägypter uns schlecht und unterdrückten uns. Sie zwangen uns zu harter Arbeit. Wir aber schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter. Der Herr hörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Mühe und Unterdrückung. Er führte uns aus Ägypten mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Er tat Zeichen und Wunder, großartig und gewaltig zugleich. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Hier bringe ich nun die ersten Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Danach stelle den Korb vor den Herrn, deinen Gott, und verbeuge dich tief vor ihm. Freu dich über all das Gute, das der Herr, dein Gott, dir schenkt, dir und allen, die zu dir gehören. Der Levit soll sich mit dir freuen und der Fremde, der bei dir lebt. Wir kommen nun zu unserem nächsten Lied. Stille vor dir, mein Vater, es steht im Himmel weit, unter der Nummer 35. Wir singen die Strophen 1 bis 4 und es wird auch über den Beamer angezeigt.
Thank you.
möchte mit uns beten und ich bitte denjenigen, dem es möglich ist, sich zu erheben. In diesen Worten aus dem Lied eben möchte ich unser Gebet anschließen. Guter und barmherziger Gott, seit 4 Wochen befassen wir uns nun damit, was fruchtbare Gemeinden ausmachen. Wir haben viel darüber geredet und viel diskutiert. Wir haben unsere Erfahrungen ausgetauscht und unsere Bitten im Gebet immer wieder vor dich gebracht. Einige Veränderungen haben wir dann auch direkt in die Tat umgesetzt. Ja, ein neuer Wind ist spürbar. Vater, wir haben viel gesagt und einiges getan. Was wir bisher nur wenig getan haben, das möchten wir jetzt tun, nämlich ganz still vor dir werden und auf deine Worte hören. Denn deine Worte sind Worte der Wahrheit, Worte, aus denen wir deinen Willen erkennen, deinen Willen, wie wir Frucht bringen werden. Rede du, Vater, heute zu uns. Wir öffnen unsere Herzen und hören jetzt auf deine Worte, mit denen du uns beschenkst. Ich bitte euch, die Plätze wieder einzunehmen und in der Stille auf Gottes Worte zu hören, auf die Gedanken, die er uns schenken mag, so wie wir es eben gesungen haben. Vater, wir danken dir für deine Worte, die du uns jetzt eingegeben hast und uns auch weiterhin über den Tag und über die nächste Zeit hinaus begleiten magst. Amen. Ja, ihr Lieben, Anne hat ja recht, wir werden gleich singen, aber vorher haben wir noch eine Lesung, und zwar die neutestamentliche Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Im Kapitel 12 sind es die Verse 13 bis 21. Das Gleichnis vom reichen Grundbesitzer. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich: So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Und nun, ihr Lieben, singen wir das angekündigte nächste Lied. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 575. Wir singen die Strophen 1 bis 4. 575, 1 bis 4. Und danach hören wir auf die Predigt zur außerordentlichen Großzügigkeit.
Thank you. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich rede mich gleich warm, deswegen nehme ich meinen Schal dann doch lieber ab. Genau. Ja, eine Predigt über außerordentliche Großzügigkeit in dem Buch, das wir miteinander lesen, dargestellt durch eine Rebe Trauben, also so ein ganze, heißt das Rebe? Ja, ne? Ja, danke. Genau, das finde ich, ist ein schönes Bild dafür. Und so wie die Trauben eine nach der anderen direkt aneinander hängen, ziehen sich auch die Bibeltexte durch diesen Gottesdienst. Und ich glaube, dass wir den Bibeltext, den wir ganz zu Anfang für den Wochenspruch quasi gehört haben, dass wir den nicht auslassen dürfen. Jetzt haben wir schon viel gehört, aber ich lese euch noch einen Text. Paulus schreibt: Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift: Er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und die Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden. Sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Soweit der Apostel Paulus. Ganz viel redet er über Geben und über das Spenden, weil er sammelt für die Gemeinde in Jerusalem, die verarmt war und wo einfach viel zu wenig war, um die Menschen zu unterstützen in ihrem Alltag. Nicht nur die Gemeinde in dem, was sie tat. Aber wir haben irgendwie verlernt, darüber zu sprechen. Ich bin so aufgewachsen, über Geld spricht man nicht. Schon oft habe ich das gehört und auch gelernt, dass das in kirchlichen Kreisen nicht anders ist. Ich habe das ziemlich verinnerlicht, muss ich ehrlich sagen. Aber das Buch, über das wir ja gerade reden und das wir so als Gemeinde lesen, das stößt uns ja geradezu darauf, auch von Geld zu reden. Und mein erster Gedanke: wie unangenehm. Wir könnten doch lieber darüber reden, wie wir uns sonst so einbringen können. Aber mein zweiter Gedanke: eigentlich hat der Autor auch recht. Wenn wir nicht auch immer wieder mal darüber reden, wie wir über Geld denken und über unser Geben denken, dann, zumindest als Leitung der Gemeinde, haben wir unsere Leitungsverantwortung nicht ausreichend wahrgenommen. Und so mache ich mich also an das unangenehme Thema Geld. Ja, ich möchte gerne glauben, dass wir doch auch über das Einbringen von anderen Gaben viel mehr sprechen sollten. Darüber, wie Menschen ihre Zeit und ihr Engagement für die Kirche einbringen. Aber der Autor bleibt wirklich ganz klar bei diesen finanziellen Mitteln und so muss ich mich auch irgendwie daran halten. Gut, gut, also heute eine Predigt über das Geld und das Geben. Ein kurzes Beispiel möchte ich euch zu Beginn einmal aus dem Buch geben. Nicht alle von uns lesen das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ihr, die es gelesen habt, Könnt vielleicht nochmal mitverfolgen und euch erinnern, die, die es noch nicht gelesen haben, hier folgende Begebenheit, folgendes Beispiel aus dem Buch. 6 Mitglieder des Finanzausschusses einer kleinen Gemeinde in den USA, eine kleine methodistische Gemeinde, standen vor dem Problem, für eine Reparatur im Gebäude der Gemeinde $465 zahlen zu müssen. Ich habe jetzt nicht genau überblickt, wie viel Geld das ist. Das sind ungefähr 500 Euro rum. Der Jahresetat für den Gebäudeunterhalt war aber schon überzogen. Und der Kontostand war gefährlich niedrig. Fast eine Stunde lang diskutierten sie verschiedene Möglichkeiten. Sollten sie bei der Bank einen Kredit aufnehmen oder am Sonntag einen besonderen Spendenaufruf machen? Sie dachten über einen Flohmarkt nach, einen Kuchenverkauf und manch andere Idee. Und jemand hatte dann die Idee, von einem der reichsten Gemeindemitglieder eine besondere Spende zu erbitten, obwohl dieser Mann schon lange nicht mehr da war und in der Vergangenheit wenig Neigung zum Helfen gezeigt hatte. Im Verlauf der Sitzung wuchs irgendwie der Frust, gute Ideen blieben aus. Und irgendwann schüttelte eines der Mitglieder dieses Ausschusses, eine Lehrerin, lächelnd den Kopf über die Sackgasse, in die sie geraten waren. Und sie sagte, jetzt lasst uns doch mal aufhören zu reden, lasst uns mal einen Moment still werden und darauf hören, ob Gott uns vielleicht nicht einen anderen Weg zeigen kann. Und nach einem Augenblick der Stille schaute sich die Lehrerin in der Runde um und sagte, wir wissen doch eigentlich alle, dass jeder von uns ohne große Probleme einen Scheck über die gesamten $465 ausstellen könnte. Und dann zog sie ihr Scheckbuch aus der Handtasche und füllte einen Scheck aus über $465 für ihre Gemeinde. Und daraufhin sagte sie, wer sich mir anschließen will, kann das auch tun. Den Überschuss können wir für die Arbeit mit den Kindern verwenden. Und so taten es ihr 3 Leute gleich und 2 weitere stellten Schecks über $200 und $100 aus. Das Resultat, die Reparatur war bezahlt und für die Arbeit mit den Kindern standen ganz unerwartet $1.695 zur Verfügung. Soweit das Beispiel. Eigentlich ein cooles Erlebnis, oder? Außerordentliche Großzügigkeit. So heißt das Kapitel, das sich mit dem Geben beschäftigt. Und das genau war ja auch dieses Beispiel. Außerordentliche Großzügigkeit. Es beschreibt einen Moment, in dem ein Mensch seine eigenen Bedürfnisse hinter die anderer stellt. Weil sie merkt, auch wenn das ein größerer Betrag ist, ich kann das tun. Und jetzt könnt ihr mir gerne vorwerfen, das ist ja ziemlich amerikanisch, Frau Pastorin, das kann man doch mit unseren Verhältnissen gar nicht vergleichen. Aber stimmt das wirklich oder ist das ein schlichtes Vorurteil? Sicherlich, die Verhältnisse sind bei uns anders und Schecks stellen wir auch keine mehr aus. Aber was an diesem Beispiel deutlich wird, ist etwas, das auch auf uns zutrifft. Es gilt zu lernen, dass unser Geben etwas mit unserer geistlichen Grundhaltung zu tun hat und nicht davon abgekoppelt ist, losgelöst. Wir können stundenlang über das Geben und die finanzielle Situation der Gemeinde nachdenken, aber erst die Stille vor Gott, dieses Gebet, also die Hinwendung zu Gott, erwirkt Veränderung in den Herzen der Menschen. Ich glaube, erst durch die Beziehung zu Gott werden unsere Herzen und Hände wirklich bereit zu geben. Wenn wir den Blick nochmal in die Bibel werfen, dann fällt auf, dass sie öfter über das Geben redet, als mir das bisher sogar bewusst war. Das Alte Testament ist voll von Geschichten, in denen vom Zehnten die Rede ist. Der zehnte Teil, 10% vom Einkommen, wird Gott gegeben aus Dankbarkeit über die Güte und Treue Gottes. Es ist eine Grundhaltung, dass Menschen sich daran halten. Aber auch zu Zeiten, in denen das Alte Testament aufgeschrieben wurde, erlebten die Menschen schon, dass sich das mit dem Zehnten schwierig gestaltete. Der Prophet Maleachi, fast ganz am Ende des Alten Testaments zu finden, etwa spricht gegen das Volk, weil sie Gott den Zehnten vorenthalten und lieber für sich selbst behalten wollen. Und auch das Neue Testament hat immer wieder etwas vom Geben erzählt. Jesus erzählt das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Wir übertragen das ganz gerne und sprechen auch da gleich davon, dass es sich um unsere Gaben und Talente handelt, die wir nicht vergraben, sondern nutzen sollen. Aber eigentlich ist es erst einmal eine Geschichte, die vom Geld redet und wie wir damit umgehen. Der eine nutzt es, oder die einen nutzen es und der andere vergräbt es und hat Angst, es einzusetzen. Und auch die Geschichte vom reichen Kornbauern, die wir eben schon gehört haben, Rüdiger hat sie uns vorgelesen, lädt ein, über das eigene Verhältnis zum Geld nachzudenken. Der Kornbauer baut sich immer größere Scheunen, doch als er eines Nachts stirbt, kann er nichts davon mitnehmen, was er im Leben angehäuft hat. Es ist so ein bisschen wie mit dem Typen, der einen Geldspeicher besaß. Und jetzt werdet ihr gleich erleben, dass ihr vielleicht eine Seite an mir seht, die ihr noch nicht kennt. Ich habe nämlich euch noch ein Bild mitgebracht. Kennt ihr den? Ich kenne den gut. Großer Fan. Das ist ein Geldspeicher. Ein ganz besonderer Geldspeicher natürlich. Das ist der Geldspeicher von Dagobert Duck. Der reichste Mann aus Entenhausen. Naja, Mann vielleicht nicht. Martin hat noch ein Bild von ihm, das ich euch mitgebracht habe. Da ist er. Die reichste Ente der Welt. Ich bin großer Fan von lustigen Taschenbüchern. Im Moment habe ich keine mehr, aber früher. Genau. Und Dagobert Duck hat einen riesigen Geldspeicher, voll mit Goldmünzen. Als ich klein war, wollte ich auch immer im Geld baden, so wie er. Das muss sich doch toll anfühlen, oder? Zwischen all diesen klimpernden Münzen, dieser Sprung, da, wie er da gerade so reinspringt, dieses Lächeln auf seinem Gesicht, man sieht, wie fröhlich er ist. Jeden Morgen nimmt er ein erfrischendes Goldbad in seinen Münzen. Aber wie ihr wisst, wahrscheinlich, selbst wenn ihr nicht so lustige Taschenbuchleser seid wie ich, er ist sehr knauserig. Das da ist seins. Und wehe, sein Neffe Donald kommt an und möchte ihm ein paar Goldmünzen aus der Tasche leiern. Das geht gar nicht. Er hat immer wieder Ideen, wie er das hinkriegen könnte, aber nie schafft er es. Der alte Onkel lässt sich nicht erweichen, von seinem Reichtum zu geben, und nicht einmal die Panzerknacker kommen am Ende dahin. Aber am Ende sitzt er dann doch manches Mal traurig da auf seinem Haufen Geld und nur selten merkt er, dass das Geld ihn letztlich doch nicht glücklich macht. Also nun nehmen wir sicherlich kein Bad im Geld, ich nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich habe auch keinen Geldspeicher hochgefüllt mit Goldmünzen. Und wenn ihr einen habt, dann ladet mich doch mal ein. Wir müssen darüber auch nicht reden, wir können einfach dann, sagt mir einfach Bescheid. Aber auch wir haben ja eher die Neigung zu horten als zu geben. Und ich glaube, warum das so ist, das liegt an zwei Fragen, die wir uns letztlich stellen müssen. Die erste seht ihr gleich. Martin, machst du uns einmal die nächste Folie da? Ah, sehr schön. Haben wir Gottes Treue und Güte in unserem Leben schon so erlebt, dass wir ihm dankbar zurückgeben, was wir haben? Haben wir Gottes Treue und Güte in unserem Leben schon so erlebt, dass wir ihm dankbar zurückgeben von dem, was wir haben? Und die zweite, eine ganz kurze. Oh, eigentlich soll sie da erscheinen. Oh, sie will nicht. Die ist so kurz, die kann ich euch einfach sagen. Aus welcher Grundhaltung leben wir? Und ich glaube, dass das wirklich die zentralen Fragen sind, wenn wir heute über außerordentliche Großzügigkeit nachdenken. Leben wir aus dem Vertrauen heraus, dass Gott für uns sorgt und uns wirklich an nichts mangeln wird? Oder leben wir doch insgeheim noch mit der Angst, dass es irgendwie nicht reichen könnte in unserem Leben? Dass wir irgendwie zu kurz kommen? Ich bin fest davon überzeugt, wer im Vertrauen auf Gottes Güte und Treue lebt, der wird frei zu geben. Zeit, Gaben und Geld. Und auch als Gemeinde müssen wir immer wieder neu buchstabieren lernen, wie wir darüber sprechen. Wir reden in der Gemeinde über Geld meist aus Sicht des Mangels und der Angst, was morgen sein wird. Mangel, weil wir merken, wir bräuchten eigentlich mehr Geld für unser Gebäude, für die alltäglichen Dinge im Büro, für die Heizung, für die Arbeit, die wir nach außen tun und für das, was wir an die Gesamtkirche geben, um zum Beispiel das Pastorinnengehalt zu bezahlen. Aber wir merken eben, wir haben nicht mehr als das, was wir haben. Ja, und auch Angst davor, dass es eben mal nicht reichen könnte. Dass Ausgaben plötzlich auftauchen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Dass uns Projekte einfallen, mit denen wir Menschen erreichen könnten, die uns aber ganz schön Geld kosten, das wir vielleicht nicht haben. Aber Gemeinden merken immer wieder, wenn man nicht Geld in die Hand nimmt, dann kann man auch keine gute Arbeit tun. Ich möchte mich von Gott dazu anleiten lassen, dass wir aus der Perspektive des Vertrauens auf dieses Thema blicken können. Und das bedeutet nicht, dass wir einen Realitätsverlust erleiden. Vielmehr bedeutet es doch, dass wir uns fragen, was wir unserem Gott zutrauen. Und ich glaube, dass wir ihm eine ganze Menge zutrauen können. In anderen Dingen geht unser Glauben oft weit und wir haben eine Menge Vertrauen. Wir glauben, dass Gott die Ärzte mit Weisheit ausstattet und Heilung schenken kann, wenn wir krank sind, weil er ihnen eine gute Ausbildung gegeben hat und weil Menschen wissen, was sie tun müssen. Wir glauben, dass das Auto, in dem wir fahren, so gut gebaut ist, dass es uns sicher von A nach B bringen wird. Aber gerade beim Thema Geld erlebe ich immer wieder, dass wir einem Vertrauensverlust erliegen. Haben wir denn jemals erlebt, dass Gott nicht auch da seine Hände über uns gehalten hat? Warum gibt es so ein Vertrauensminimum, sag ich mal, beim Thema Geld? Und können wir uns von unserem Vertrauen sogar so weit leiten lassen, dass es uns möglich wird, den Zehnten unseres Einkommens zu geben? Was könnte uns helfen, dass wir dazu bereit werden und uns von unseren eigenen Ansprüchen zu dem bewegen, was eigentlich möglich wäre? In dieser Predigt kann ich nur Gedanken anstoßen. Ich glaube, die Antwort darauf muss ein jeder von uns selber finden. Aber ich habe noch ein kleines Beispiel, eine kleine Geschichte für euch dabei. Neulich hatte ich eine Postkarte in der Hand, auf der Vorderseite waren Äpfel zu sehen, hat mir jemand geschickt, ganz schöne Karte. Und hinten drauf war eine kurze Geschichte abgedruckt, die super passt zu unserem Thema. Da stand: Eines sonnigen Herbsttages zog es meinen Freund und mich auf die Obstplantage eines Bekannten. Wisst ihr, was mir in den Sinn kam, als wir gerade die Früchte verspeisten? Fragte ich meinen Bekannten, nachdem wir gegessen hatten. Ich dachte, wie gut es ist, dass die Bäume ein derart kurzes Gedächtnis haben. Beide sahen mich an. Die Bäume? Ein kurzes Gedächtnis? Ja, denn es ist kaum ein Jahr her, dass sie gänzlich beraubt wurden. Und in sonderlicher Sorglosigkeit trieben sie wenig später erneut Blüten, mobilisierten ihre Lebenssäfte und trugen wiederum Frucht. Ist das kein Zeichen von kurzem Gedächtnis? Du irrst, entgegnete mein Freund. Das zeugt eher von gutem Erinnerungsvermögen. Gerade weil sie der früheren Jahre gedenken, der Freude des Fruchttreibens und des Reifenlassens, erfüllen sie ihre Bestimmung. Was ist der schmerzliche Augenblick der Ernte gegen die Monate des Blühens und Reifens? Ich denke, ihr habt beide Unrecht, warf der Gärtner ein. Weder ein langes noch ein kurzes Gedächtnis sind davon nöten. Der Baum blüht, weil er lebt. Und Leben heißt, sich fortwährend erneuern, Früchte tragen, ein weites Herz und offene Hände bekommen, die bereitwillig verteilen, was einem reifte. Ein schönes Beispiel, das uns hinweist darauf, loszulassen von dem, was uns an materiellen Dingen bindet, und das Wesentliche zu erkennen, sodass wir von unseren Gaben mehr und mehr einbringen zum Wohl anderer. Und das geschieht durch Gott, die Veränderung, die Gott in unserem Leben bewirkt. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen. Ich habe euch ein Lied ausgesucht an dieser Stelle, das ein bisschen im Jahreskreis schon vorgreift. Gott beschenkt uns reich mit Gaben. Das Lied 115 aus unserem Gesangbuch ist eigentlich ein Erntedanklied, aber es passt so wunderbar an dieser Stelle. Also greifen wir schon vor und singen dieses Lied miteinander. Gott beschenkt uns reich mit Gaben.
Ich lade jetzt ein zur Zeit der Kerzen und Gebete. Jeder, der etwas mitteilen möchte, vortragen möchte, sei es im Stillen, sei es mit Worten und der Beteiligung der Gemeinde. Wer etwas vor Gott bringen möchte, hat jetzt die Gelegenheit. Auch hier wieder der Hinweis, wie an jedem Sonntag, auch online habt ihr natürlich die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Schaltet euer Mikrofon frei und wir werden dann stellvertretend hier die Kerze entzünden.
Gott, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder Zeichen deiner Nähe schenkst. Habe Dank, wo wir das in der vergangenen Woche erfahren durften. Manchmal erst im Rückblick und doch dann in großer Dankbarkeit. Danke, dass wir dir begegnen können, dass du nicht fern bist, sondern dass du ein Gott bist, der uns nahe kommen will, der mit uns sein will, der mit uns durchs Leben geht. Aber Gott, wir sehen so vieles auf dieser Welt, was uns erschrecken lässt und wo wir das Gefühl haben, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und so legen wir dir alles hin, was uns Sorgen bereitet. Die Kriege in dieser Welt, die Orte, an denen Menschen nicht genug zum Leben haben, die Orte, wo Menschen nicht in Frieden und Freiheit leben können. Die Orte, wo sie das Gefühl haben, sie müssen sich verstecken, weil sie Angst vor den Nachbarn haben. Guter Gott, ich lege dir all das hin, was uns selbst Unfrieden bereitet, wo wir selbst in Sorgen und Not und Angst sind. Und wir bitten dich, dass du uns neue Zeiten auch der Freude schenkst. Zeiten, wo wir ein Lächeln in unseren Nächsten sehen, wo wir zurücklächeln können, wo Freude unser Herz übernimmt, wo wir einfach dankbar sind für das, was ist. Wir bitten dich auch für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder neu lernen, was es heißt, wirklich fruchtbar zu sein. Dass wir neu lernen, außerordentlich großzügig zu sein mit dem, was du uns geschenkt hast. Unseren Gaben, unseren Talenten, unserer Zeit und unserem Geld. Danke, dass du uns so reichlich segnest und dass wir davon die Freiheit haben, abzugeben. Wir möchten dich bitten für all das, was kommt in dieser Woche, dass wir auch da mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, was Jesus Christus selbst, seine Jüngerinnen und Jünger, gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ihr dürft noch einmal Platz nehmen für unser nächstes Lied. Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, ein irisches Segenslied. Und wir wollen dazu unser Dankopfer, unsere Kollekte einsammeln. Ich danke euch jetzt schon für eure offenen Herzen und eure offenen Hände. Musik. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden heute und alle Tage.